Diese Woche reden wir endlich mal über Krankenhäuser und los geht's. Damit recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Mein Name ist Fabian Riedner und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, sie ist nicht ganz klar wie sonst immer, denn wir haben uns letzte Woche über Boa Bahn unterhalten und dann bin ich auf die Straße gegangen und so viele Zugbegleiterinnen haben mich einfach abgeknutscht und haben gesagt, ah, du setzt dich so ein und ja, jetzt habe ich hier eine Erkältung gehabt. Aber ich habe hier zu viel rumgeknutscht.
Fabian? Was? Wo bin ich da? Ich habe da aber nichts von gesehen.
Und du warst genauso nicht am Bahnhof.
Für die Zugbegleiterin,
du warst ja auch nicht am Bahnhof.
Ich gehe hier immer am Bahnhof vorbei.
Ja, du musst aber auch mal reingehen.
Ah, das riecht da immer so. Deswegen habe ich das bisher immer unterlassen. Aber ja, vielleicht wäre das die Pille, die ich schlucken müsste. Einmal durch den
Urin-Distrikt
durch,
schlucken.
Dann zu den heißen Zugbegleiterinnen zu kommen.
Ja, ich nehme jetzt Pillen gegen... Gegen eine Mandelentzündung, ja.
Nicht zu verwechseln mit gebrannten Mandeln, die es auf dem Jahrmarkt gibt.
Richtig, aber vielleicht müssen irgendwann meine Mandeln dann noch raus und dann nehme ich sie mit und dann biete ich sie vielleicht noch auf dem Jahrmarkt gebraten an.
Auf den Jahrmarkt.
Und das könnte ich mir gut vorstellen bei einer neuen Folge von American Horror Stories irgendwann bei Disney Plus.
Ja, stimmt, wenn die da irgendwann den Kannibalen von Rothenburg machen, wenn sich Ryan Murphy da irgendwann zu durchringen sollte, dann könntest du ihm das mal als Ansatz liefern, dass er das mit einbaut, ja?
Also, genau.
Naja, ja. Aber es trägt eine gewisse Ironie in sich, ne, dass du ausgerechnet dann mit einer Mandelentzündung zu kämpfen hast, wenn wir über eine Krankenhausserie sprechen, aber das ist vielleicht kannst du deswegen so eine gewisse klinische Situation gestern noch mit deinem Aufenthalt in der Notaufnahme noch etwas nachvollziehen, ja. Auch genau. Wenn du da sicherlich nicht auf Noah Wiley getroffen bist, leider.
Nee, vielleicht auch in dieser Konstellation vielleicht auch ganz gut, denn er ist ja eigentlich Oberarzt und ich war ja nur in der Notfallpraxis, die dann am Mittwoch natürlich dafür da ist, dass die ganzen Ärzte ja Hausärzte geschlossen sind. Also ich musste auch gar nicht so lange warten. Mir wurde auch einmal im Mund geguckt, dann hat man gesagt, ja, wir wissen ganz genau, was sie haben. Also auch da gab es gute Ärzte. Mhm. Und ich habe ja schon The Pit für uns, für Quotenmeter im Januar getestet und mein Fazit war ziemlich krass, denn ich habe gesagt, The Pit ist Emergency Room und das ist ja auch in diesem Falle sehr speziell, denn die Macher von Emergency Room beziehungsweise Emergency Room ist von Michael Crichton. Michael Crichton starb kurz vor dem Emergency Room Finale im Jahr 2008 in Los Angeles. Seine Frau und die Nachlassverwaltung haben die Verantwortlichen von The Pit, unter anderem R. Scott Gimill und John Wells sowie Warner Brothers verklagt. Sie würden hier ohne Berechtigung eine Fortsetzung von Emergency Room drehen. Jetzt hat man natürlich versucht, das in die 15 Folgen in eine Schicht reinzupacken. Man hat eben versucht, neue Charaktere zu bauen. Neues Krankenhaus für 4 Millionen hat man aufgebaut. Lustigerweise, glaube ich, auch in den Sets von Emergency Room von früher.
Okay. Ganz viele neue Charaktere. Auch den gleichen Hauptdarsteller, ne?
Und den gleichen Hauptdarsteller, ja.
Ja, genau.
Und ich habe halt einfach gesagt, nachdem ich die ganze Serie geguckt habe, es ist trotzdem Emergency Room.
Was ist denn, wenn du das vielleicht mal so rein von der erzählerischen Aufbereitung betrachtest, was ist da für dich der Faktor, den du praktisch übertragen kannst von Emergency Room auf The Pit, beziehungsweise von The Pit auf Emergency Room? Was ist da praktisch der dramaturgische Kern, wo du sagst, der ist analog zu Emergency Room zu sehen?
Also du hast natürlich immer die gleiche Erzählweise. Du hast die Ärzte eigentlich und deren Privatleben während der Schicht. Also Robbie, der Chefarzt, telefoniert zwischendurch mit seinem angeheirateten Sohn, glaube ich. Die kommen dann auch vorbei, um Karten zu holen. Und dann gibt es auch eine Ärztin, die hat
Meinst du jetzt in The Pit oder in Emergency in the pit. Room?
Es ist, okay. Ja, genau. In The Pit ist das jetzt der Fall, war aber auch in anderen Serien vorbei, dass immer der Partner vorbeikommt oder eben sowas anderes, dass dann auch über Privates gesprochen worden sind. Und das da gab, geht es zwar immer wieder ganz klar um 3, 4, 5, 6 verschiedene Patienten. Allerdings sieht man auch diese Patienten und ihre Angehörigen immer nur auch aus der Sicht der Ärzte.
Ja. War das denn, jetzt muss ich
und wir haben zum Beispiel auch,
gestehen, dass ich ja, kein ich Experte
eins,
bin.
Ich will noch ganz kurz eins sagen, was zum Beispiel auch speziell an der Serie ist. Du hast eigentlich ein oder zwei ganz große Sets. Wie gesagt, das Hauptset hat 4 Millionen US-Dollar gekostet und du hast eine Kamera, die immer mitfährt. Das war schon bei Emergency Room so und deswegen kommt es dir gar nicht vor, als ist es eine Fernsehserie, sondern du bist eigentlich in einem lebendigen Theater. Und das sind auch so Darstellungsweisen. Du hast einfach gefühlt 10 Statisten, die um den aktuellen Fall sind. Und du hast gefühlt noch 30 Statisten, die im Hintergrund einfach immer von A nach B laufen und irgendwas machen.
Okay, also zum Beispiel so diese Art der Kameraführung und so, dass sie immer durchgängig irgendwie so mit dabei ist, so was Begleitendes bekommt, das ist zum Beispiel auch ein rein stilistischer Aspekt, den du zum Beispiel auch bei Emergency Room identifizierst. Weil ich muss jetzt
definitiv, das kann man,
Schande gestehen,
das kann man genauso sagen.
Für Emergency Room, weil die Sachen, die du mir bisher geschildert hast, jetzt mal abgesehen von diesem Punkt, den wir gerade bezüglich der Kameraarbeit gemacht haben, trifft das auf, würde ich mal vielleicht sagen, auf diverse Krankenhausserien zu, weil ich meine, wenn man eine Krankenhausserie macht, birgt es ja eine gewisse Logik, dass immer ähnliche Strukturen und auch Abläufe vorhanden sind, weil es ist dann halt nun mal ein Krankenhaussetting und gewissermaßen gibt das eine gewisse Form natürlich vor. War denn jetzt, das ist tatsächlich die Frage, die ich jetzt nochmal spannend fände, die du vielleicht nochmal beantworten kannst, war denn Emergency Room auch so erzählt, dass es sich praktisch immer innerhalb der einen Schicht bewegt hat und dass es eine Stundenerzählweise hatte oder war das ein Unterschied zum Beispiel?
Nein, also früher gab es bei Emergency Room Tag- und Nachtschichten. Irgendwann sind aber so viele Darsteller verschwunden, dass man in die Erzählweise der offiziellen Tagschicht reingegangen ist und dann zum Beispiel für Serienfinale wieder auf die Nachtschicht gewechselt ist, dass du dann wieder die alten Charaktere mal rausholen konntest, die offiziell nicht mehr zur Serie dazugehörten. Also man hat eigentlich alle offiziell in die Nachtschicht verschoben. War dann schön, da auch alte Darsteller wieder zu sehen. Ein Punkt, den ich tatsächlich noch vergessen habe, der wichtig ist bei vielen Arzt-Drama-Serien. Also bei Emergency Room war das ganze klinische System unterfinanziert. Da waren Geräte nicht zur Verfügung, du hattest zu wenig, also du hattest von allen zu wenig, das Krankenhaus konnte oder hat irgendwann auch Stopp gesagt bei irgendwelchen medizinischen Leistungen an Unversicherte und das ist jetzt bei The Pit nicht so. Bei The Pit haben wir allerdings das große Problem beispielsweise, dass es wie in Deutschland einfach zu wenig Arzthelferinnen oder auch Krankenschwester gibt, die eben diesen Job machen wollen und damit die Notaufnahme verstopft ist, weil das eben der große Auffangbecken ist, wenn jetzt, sage ich mal, in einer anderen Einheit wie vielleicht jetzt der Intensivstation 3 Betten fehlen. Und wenn du viele Arztserien geguckt hast, wirst du feststellen, dass viele solche Serien nicht so lange funktioniert haben, weil es wirklich da alles immer bestens ausgestattet ist, beste Traumaräume, unfassbar viel Geld alle zur Verfügung haben, und das ist halt der Unterschied immer schon gewesen von Emergency Room oder jetzt auch von The Pit, und das sind eben, wie gesagt, von der Stilform, von der Erzählweise und vom Hauptdarsteller sind es halt einfach drei Punkte, wo ich einfach sage, auch vom Angucken, es macht Spaß, es ist Emergency Room.
Okay, gut, ja, kann ich jetzt, wie gesagt, nicht ganz so beurteilen, ne? Aber ich glaube dir das, wenn du da diesen Eindruck gewonnen hast, weil du hast beide Serien verinnerlicht. Ich würde es mal für möglich halten, ich glaube, der Noah Wiley, der ist ja auch als Executive Producer, glaube ich, sogar an der Serie beteiligt, oder? Das kann ja natürlich auch sein, dass er da inhaltlich dann sozusagen seine ganzen Erfahrungen, die er bei The Emergency Room über die ganzen Jahre gemacht hat, eben halt auch mit reingetragen hat in diese Serie. Und das prägt natürlich dann auch so eine Serie, wenn da jemand eben nicht nur vor der Kamera, sondern eben auch hinter der Kamera eben prägend mit beteiligt ist, ne? Deswegen kann das natürlich wirklich gut sein, dass das so ein bisschen fast, ja, dass die Serie vielleicht einfach aus ihrer Natur heraus wie so eine kleine Schwester ist, ne?
Ja, das, und vor allem, er hat ja nicht nur also er ist nicht nur Produzent einfach so, damit er mehr Geld bekommt, sondern er hat ja auch alleine zwei Folgen geschrieben.
Ja, also er scheint da auch mit einem inhaltlichen Involvement, würde ich mal sagen, beteiligt zu sein, ne? Das heißt, er hat scheinbar Lust auf die Thematik. Ich meine, gut, vielleicht hat er sich auch wirklich ins Medizinische dann eingearbeitet und deswegen, ja, ist er da vielleicht auch mit Idealismus dabei? Sicherlich, ne?
Was ich, und man muss natürlich auch sagen, sowas wie The Pit, wo es nach Stunden geht, wo alles zusammenhängt, da kannst du jetzt nicht im Homeoffice eine Serie XY schreiben, sondern da hockst du wirklich im Autorenraum deinen ganzen Tag.
Ja, und vor allen Dingen, was ich ja auch so finde, ist, dass es durchaus eben halt auch Ansätze gibt, bei The Pit sich auch wirklich auf medizinische Zusammenhänge zu beziehen, ne? Also zum Beispiel irgendwie, wenn dann, da sind ja auch wirklich dann die, dieses Klinikpersonal, was da im Mittelpunkt steht, finde ich auch immer ganz gut, dass die ja auch wirklich dazu neigen, dann zum Beispiel ihre Diagnosen, die sie stellen, und ihre Vermutungen, diese ganzen Abwägungen, die da Raum greifen, aus ihrer medizinischen Expertise heraus, die auch wirklich zu artikulieren im Dialog untereinander oder halt auch irgendwie Sachen für sich selbst zu formulieren, um zu überlegen, hey, was könnte das jetzt sein?
Und, jetzt
und das ist natürlich auch eine Stärke dieser Serie, dass dann eine gewisse, also, ein gewisses Wissen, medizinisches Wissen mit eben halt auch transportiert wird, ne? Teilweise könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass das teilweise noch mehr in die Tiefe gehen könnte an der einen oder anderen Stelle für meinen Geschmack, aber zumindest auch mal dran zu gehen irgendwie, wie kollabiert eine Lunge, wie kollabiert eine Lunge oder wie versagt eine Niere, das ist ja schon ganz interessant dann teilweise, ne? Und wo man dann überlegen könnte, ja, vielleicht, ich meine, die haben sicherlich auch viele Beraterinnen und Berater an der Serie dabei, aber vielleicht hat so ein Noah Wiley früher in der ganzen Vorbereitung tatsächlich ja auch mal im Krankenhaus gearbeitet, weiß ich jetzt nicht, aber könnte man vielleicht mal überlegen, ob das so gewesen sein könnte, vielleicht, ja.
Ja, also das wurde schon auch zu Emergency Room gesagt, dass auch die ganze medizinische Ausdrucksweise sehr, sehr fachmännisch ist. Deswegen habe ich nie verstanden, warum man solche Serien original guckt, denn jetzt haben ja die Amerikaner dann, also musst du nicht nur Englisch können, sondern du musst ja dann auch noch Latein können. Und wenn die dann irgendwie Unterarmfibrose mit irgendwelchen Fachbegriffen noch da sagen, da verstehst du ja gar nichts mehr. Deswegen bin ich gerade bei solchen Serien immer ein Fan, mehr dann im Deutschen zu bleiben. Und da zum Beispiel finde ich es auch gut, dass man endlich wieder die richtige Stimme von Noah Wiley genommen hat, die man aus Emergency Room kennt.
Ist auch keine Netflix-Serie.
Ist auch keine Netflix-Serie, ja, aber auch Warner Brothers ist da.
Vielleicht anders gewesen.
Ja, auch Warner Brothers guckt da manchmal nicht genau hin. Ist zum Beispiel jetzt auch so, dass die zweite Staffel direkt nachdem die jetzt erschienen ist, war die auch noch nicht auf Deutsch verfügbar. Fand ich dann auch ein bisschen schwach, weil bei den Game of Thrones Serien schaffen sie schon. Jetzt eben haben sie es eben nicht geschafft.
Ja.
Deswegen, ja, fand ich ein bisschen schade, habe es auch dann tatsächlich bislang noch nicht weitergeguckt.
Es ist immer bedauerlich, ne? Also wenn Synchronsprecher, gerade wenn es Rollen sind, die ja auch wirklich, die dich eine lange Zeit als Zuschauer begleiten, weil du jetzt zum Beispiel so eine Serie wie Emergency Room eben, die hat ja, weiß ich, wie viele Staffeln gefühlt, irgendwie 20 oder so. 15, ja, da war ich gar nicht so weit entfernt. Wenn dich dann so eine Figur, wie dann zum Beispiel die von Noah Wiley verkörperte Figur, so lange auch begleitet, dann brennt sich halt auch so eine Synchronstimme in dein Hirn ein, ne? Und dann verbindest du das auch irgendwie so vom Gefühlsmäßigen, weil eben, nur mal kurzer Off-Topic, Cross-Promotion.
Ja, da möchte ich kurz einen Einwurf zu deiner Folge machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das besprochen habt, soweit war ich noch nicht. Aber okay. Was ich zum Beispiel in Deutschland für ein Problem sehe, wenn man irgendwann die Rechte der, sage ich mal, der US-Schauspieler hat und dann einfach aus deren Stimmen deutsche Synchronisation machen kann, das mögen vielleicht die Deutschen gar nicht.
Ja, also genau sowas haben wir besprochen. Also hör die Podcast-Folge zu Ende und ihr, liebe Quotenmeter-Leser und Hörer, auch gerne. Genau, das reißen wir tatsächlich an. Ich mit Matti Klemm, und er hat halt zum Beispiel auch gesagt, ja, sein Job ist es halt, er begreift seinen Job auch als etwas, ja, so ein deutsches Original zu schaffen und halt eben auch eben halt auch von der emotionalen Tonalität da so einen Transfer hinzulegen, ne? Und ich meine, wenn du wirklich einen guten Synchron Schauspieler hast und der das dann auch schafft, hat es ja nämlich eben auch diese emotionale Qualität, die dann mit bedient wird, und so kommt dir natürlich auch die Synchronstimme nahe, weil es eben einfach nicht nur irgendeine Tonspur ist, die etwas auf eine andere Sprache übersetzt, sondern die eine ganz eigene Textur hat, ja, und klar, und deswegen würde ich fast so sagen, je besser der Synchronschauspieler oder je besser die Synchronschauspielerin, desto mehr fehlt die einem dann natürlich vielleicht auch, wenn dann ein Wechsel stattfindet. Deswegen wäre es natürlich wahnsinnig wünschenswert, dass Streamingdienste das auch erkennen und diesem Umstand auch gerecht werden und dann auch wirklich auf Kontinuität setzen.
Aber ja, Mario, wir haben nicht so viel Zeit. Ja. Wir wollen ein bisschen bei The Pit bleiben, und wer einfach synchron nicht missen will, der muss einfach mal wieder ein paar Jahre zurückgehen und einfach mal eine richtig schlechte Synchronisation angucken. Dann
weiß man das vielleicht noch mehr zu wertschätzen.
Genau. Ja, genau. Was ich jetzt noch an Emergency Room immer so gut fand, war dieser schwarze Humor, und den gab es auch in The Pit. Da war das zum Beispiel an einer Stelle ganz besonders, als zwei scheinbar philippinische Krankenschwestern die ganze Zeit 3 Folgen lang über die Ärzte reden. Und dann auf einmal kommt so eine neue Praktikantin rein und sagt halt irgendwie auch so einen Satz auf Philippinisch. Und dann sind die zwei Frauen, die da natürlich ihre Parallelgesellschaft gebildet haben zum Lästern, sind natürlich da aufgeflogen.
Ja, bei The Pit jetzt meinst du auch, ne?
Bei The Pit war das eben der Fall.
Ja, ja, das ist auch ganz wichtig, ne? Weil da sind ja da teilweise auch so diese Rookies. Es lebt ja auch so ein bisschen davon, dass gerade in dieser Schicht einige neue Nachwuchsärzte anfangen und teilweise auch Leute, die eben noch studieren, und dass sie dann da hinkommen und sich so ein bisschen erstmal akklimatisieren müssen und vielleicht auch von einigen, die schon viel länger da sind, auch mal erstmal so ein bisschen kritisch beäugt werden, ne? Und dann so ein bisschen hops genommen werden. Aber wo ich total bei dir bin, ist eben, dass so diese kleinen humoristischen Stories, die das Ganze so ein bisschen unterbrechen und auch so einen gewissen Galgenhumor mitbringen, dass die ganz wichtig sind, ne? Weil
oder wie die Ratte zum Beispiel, dass der eine dann, der von der Farm kommt, die Ratte fängt und ihr das Genick bricht. Radios. Und ja, also solche Sachen.
Genau. Ja, wo dieser Obdachlose eingeliefert wird und die müssen ihn erstmal irgendwie aus seinen ganzen Zwiebelschichten von Jacken befreien und machen die Jacke auf, und auf einmal krabbeln die Ratten raus, und was dann ja auch so interessant ist, ist, dass dann eben das weiter als Running Gag mit durchgetragen wird, weil ich sag jetzt mal, ich glaube, das war so, dass dann 2 Folgen später tatsächlich dann auch nochmal eine Ratte wieder aufgetaucht ist, die dann wieder verfolgt wurde, weil ich glaube, eine Studentin oder eine Jungärztin hatte dann irgendwie Angst, glaube ich, vor der Ratte, ne? Und dann hast du so dieses Moment, ach ja, da war ja was mit der Ratte, und das kommt dann nochmal wieder. Ja, und das ist ganz wichtig, oder auch so diese Szene, wo dann der Krankenwagen gestohlen wird, und immer wieder gibt es dann so diese Konzentrationspunkte in der Lobby, wo die dann sich vor dem Bildschirm versammeln, und irgendwie gibt es irgendwie eine Helikopteraufnahme von diesem flüchtenden Krankenwagen, und die alle setzen dann irgendwie Wetten wann der irgendwie geschnappt wird und so. Das sind dann natürlich so Sachen, weil die Serie hat ja schon eine gewisse Schwere, weil da sind ja teilweise wirklich harte Schicksale, die dann auch emotional erzählt werden, auch von Seiten der Angehörigen, die da starke Verluste dann zu verkraften haben. Und das sind natürlich dann so, da wird dann ein bisschen ein anderer emotionaler Pol bedient, der das so ein bisschen wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit einfach auch reinbringt, ne? Wo man dann mal wieder zwischendurch sowas zum Schmunzeln hat und wo man natürlich auch merkt, die Ärzte, die da ja sehr unter Druck stehen, die neigen dann teilweise auch zwangsläufig dazu, einen gewissen Galgenhumor einfach zu entwickeln,
ja, oder auch damit die anderen sie überhaupt
irgendwie die mit der ganzen Situation klarkommen können, ne?
Eben die ganzen Leute, die da arbeiten, die können nicht nur den ganzen Tag traurig sein, sondern die sagen dann halt, wenn sowas wie so ein Krankenwagen geklaut wird, dann macht man halt darüber Scherze, auch wenn man weiß, dass zwei Räume weiter gerade jemand um sein Überleben kämpft.
Genau, ja, richtig, ja klar. Ja, es gibt einfach so ein bisschen Luft zum Atmen zwischendurch, ne? Oder eben halt auch, dann gibt es irgendwie so auch so eine Story, wo die sich dann immer vor diesem Bildschirm irgendwie versammeln, wie so eine Art Counter, wo dann diese ganzen Fälle auflaufen, die gerade eingeliefert wurden in die Notaufnahme eben und wo die Ärzte sich dann aussuchen können, welchen Fall bearbeiten sie jetzt als nächstes. Und die stehen dann halt immer so ein bisschen wie an der Theke bei Meckes, ja. Irgendwie so, dass sie dann sagen, ach, ich hätte jetzt aber gerne die, oder beim Asia-Imbiss, wo man sagt, ich hätte jetzt gerne die 42b. Und das bekommt so ein bisschen was davon, ne? Dass man einfach eben halt auch vielleicht so als Zuschauer immer mal wieder solche Momente hat, weil...
Ja, du hast zum Beispiel auch diese eine Patientin, die immer auftaucht,
ja,
die dann irgendwie gefesselt irgendwie im Rollstuhl ist und wo alle, es klingt so bös makaber, aber solche Fälle gibt es doch wahrscheinlich in jeder Stadt, wo du halt einfach sagst, ja, vielleicht musst du die... Nee, weiß nicht, aber die hast du vielleicht in jeder Stadt und du darfst sie vielleicht nicht fesseln, aber du weißt ganz genau, die ist vielleicht verrückt und bis jetzt irgendwie einer von der Psychiatrie kommt und die wieder mitnimmt und die dann wieder selbst ausgewiesen werden kann und weil sie sonst irgendwas kaputt macht oder nackt irgendwie durch die Gegend läuft, dann musst du die halt fesseln.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Person, ob die Figur irgendwie, ob sie freiwillig im Rollstuhl sitzt oder ob sie vielleicht auch gar nicht mehr gehen kann, ne? Aber die ist halt so ein bisschen flirty drauf und das würde man halt von der irgendwie nicht denken und das ist natürlich auch was, wo man irgendwie sagt, du brichst damit so ein gewisses Klischee einfach auf, weil du da irgendwie eine Figur auch hast, die dich vielleicht am Anfang zumindest ein bisschen überrascht, dass sie so drauf ist und das erzeugt natürlich auch immer irgendwie, so wird halt auch Humor irgendwie etabliert, ne? Und deswegen
und was auch noch bei The Pit aber als anders als Emergency Room war, waren die expliziten Szenen. Also man hat zum Beispiel auch natürlich keine echte Geburt eines Kindes gezeigt, aber du hast zum Beispiel sehen können mit Prothesen eben, wie dann halt wirklich aus einer Vagina ein Kind herauskommt. Oder bei einem anderen Patienten, ich würde mal sagen, da hat man jetzt keine Prothese nachgebaut, aber da hat man seinen Penis gesehen und da war ein Schlauch eingeführt.
Ja. Ja, der hat dann irgendwie durch die Gegend gepinkelt, ne?
Das ist ja auch nicht so. Nee, das war da gar nicht. Das war jemand anderes. Da hast du nur kurz den Penis gesehen, da war ein Schlauch drin, aber es gab eine Szene, da war so ein Assi, der hat dann am Ende den einen Arzt vollgepinkelt.
Ja, genau. Ja. Das ist auch dieser Running Gag. Der wird immer, ich glaube, so alle 30 Minuten wird er gefühlt wieder mit irgendwas Neues zugeschüttet und der ruiniert sich immer seine Dienstkleidung. Und es geht dann so weit, dass er gar keine Dienstkleidung mehr hat, weil es alles aufgebraucht, weil er ständig Blut oder so oder Urin oder was hast du nicht alles gesehen, ja. Das ist natürlich, ja. Was ich natürlich bei The Pit, also für mich als jemand, der jetzt nicht so viele Krankenhausserien geguckt hat, natürlich ganz besonders ist so dieses Erzählen innerhalb immer einer Stunde. Also praktisch ist es ja so angelegt, dass jede Folge, die ungefähr 60 Minuten geht,
auch 50. Immer,
ja, ungefähr 50, immer eine Arbeitsstunde beinhaltet, ne? Und das, wenn du zum Beispiel die erste Folge hast, ich glaube, es fängt an irgendwie die Schicht um 7 Uhr und dann ist halt die erste Folge 7 bis 8 Uhr, die zweite Folge 8 bis 9 Uhr und so weiter. Und das ist natürlich schon ein besonderes Erzählen, weil das hat halt so diese reale Zeitlichkeit. Ne? Das heißt, du hast nicht so diese Zeitsprünge drin, wie zum Beispiel bei Dr. House, und deswegen fühlst du dich natürlich viel näher an diesem Geschehen dran. Und das bekommt natürlich eine ganz besondere Erzählung, so dieses Hektische, diese nicht enden wollende Schleife dieser Notaufnahme. Dann kommt wieder einer rein, dann kommt wieder einer rein mit völlig unterschiedlichen Hintergründen, sozial gesehen,
musst,
und unterschiedlichen Krankheitsgeschichten. Das macht es natürlich voll, wirklich besonders.
Du musst aber auf die volle Kanne setzen. Du kannst da jetzt nicht zum Beispiel auf eine Herztransplantation setzen oder dass jemand Krebs hat. Das kannst du in dieser Serie künftig so nicht erzählen, es sei denn, sie erzählen mal eine Staffel, wie man das über andere Serien erzählt. Aber wir müssen hier an der Stelle jetzt nochmal ein Thema schwenken, denn du hast nochmal das Dschungel-Nachspiel angeguckt und da wolltest du nochmal was dazu sagen.
Ja, ich wollte noch mal kurz was dazu sagen. Es ist natürlich so, grundsätzlich erstmal beim Nachspiel vom Dschungel war es ja so, dass zu erwarten war, dass irgendwie noch mal auf diese ganze Gil-Thematik zu sprechen gekommen wird. War das jetzt Deutsch? Dass man darauf zu sprechen kommt, okay? Und das hat natürlich zumindest mal jetzt Jan Köppen erst ein Stück weit eingelöst, weil er hat auch er mal irgendwie so ein bisschen irgendwie einen Fehler eingeräumt und auch gesagt, ja, er für sich selbst, er hat es eher auf sich bezogen, hätte es sich natürlich gewünscht, dass er vielleicht andere bestimmte Zusammenhänge klarer benannt hätte. Also zum Beispiel, wenn Gil sagt, er ist freigesprochen, dass er das dann moderativ eigentlich, wie wir es eingefordert haben bei uns im Podcast und auch ganz andere Leute, also wir waren da nicht die Einzigen, das muss man sagen, auch eingefordert haben. Zum Beispiel Anja Rützel war da auch sehr nah an dieser Thematik dran. Die hat das auch, finde ich, sehr
gut. Wir haben ja alle nicht Jura studiert.
Ich glaube nicht, dass man dafür Jura studieren muss, aber genau. Also ich glaube, man kann das bewerten, so aus unserer Perspektive. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass es Jan Köppen eigentlich dann schon, er hat es eingesehen, ja. Und das fand ich gut. Deswegen hat er sich dann auch nochmal versucht, ein bisschen mit Gil auseinanderzusetzen. Gil wollte sich überhaupt nicht einlassen. Das ist jetzt für mich zweitrangig, weil man kennt Gils Art und Weise jetzt. Man weiß jetzt, dass er nur eben halt auf diese Art und Weise bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen ist es natürlich eigentlich, das, was spannend ist, ist natürlich, wie von Produktionsseite aus die Herangehensweise ist. Ich muss aber auch wieder sagen, dass ich zum Beispiel jetzt auch von Sonja Zietlow auch in der Sendung wieder ein bisschen enttäuscht war. Ich habe jetzt nicht erwartet, das war ja eigentlich so ein klassisches Wiedersehen, nicht erwartet, dass die ja jetzt da irgendwie eine komplett neue Sendung draus machen und das Ganze jetzt in so einem Art, weiß ich nicht, hart aber fair oder so Stil in so einer journalistischen Talkshow oder so Markus Lanz-mäßig das jetzt alles auseinandernehmen, analytisch, war, glaube ich, nicht der Platz dafür. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das jetzt irgendwann in ein paar Monaten, bevor dann im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder die neue Staffel losgeht, dass das irgendwann nochmal passiert. Ich habe ein ganz starkes Bedürfnis danach, dass das nochmal passiert als Dschungelfan, weil ich finde, dass da ich spüren muss von denen, dass da auch von denen noch irgendwie was aufgearbeitet wird. So. Genau, und das war definitiv Stand jetzt bei Sonja Zietlow für mich noch zu wenig, weshalb ich es momentan noch so empfinde, dass da in puncto der Moderation, die ich immer so ziemlich idealisiert habe und denen ich eigentlich so vertraut habe, so deren Urteilsvermögen schon ziemlich angeknackst ist. Und ich finde, da muss noch was passieren, damit da wieder praktisch eine gute Base erreicht ist, damit ich die nächste Staffel gut gucken kann, weil sonst bleibt das so angeschlagen, dass da für mich tatsächlich auf Dauer was verloren geht. Ich weiß jetzt nicht, wie das andere Fans und andere Medienbeobachter empfinden, aber ich empfinde das tatsächlich so.
Okay.
Weiß ich nicht, wie da deine Meinung zu ist.
Siehst
du es nicht so tragisch? Siehst du es nicht so dramatisch? Oder wie?
Doch, ich habe dir, hab dir bei vielen Punkten bedingungslos zugestimmt schon. Ich habe die Folge jetzt nicht gesehen. Es hat allerdings viele Leute interessiert, dass die eben dann nochmal eingeschalten haben. Du hast ja auch zu mir im Vorgespräch gesagt, du findest auch, dass das Autorenteam erweitert werden sollte, was vielleicht auch nützlich wäre. Ja. Wenn man so viel Content abwirft, weil es hieß ja auch schon während der Staffel, dass die Witze auch nicht mehr so gut seien.
Ja, gut, das ist im Zweifel natürlich eine Geschmacksfrage. Das ist zum Beispiel mein Empfinden, dass es früher noch besser war. Ich sage nicht, dass es schlecht war, aber ich sage, es war früher noch besser, es war früher noch schärfer, es war früher noch origineller. Zum Beispiel, man hat sich ja dieses Jahr auch so komplett eigentlich weitestgehend dagegen entschieden, zum Beispiel Sachen zu Trump zu machen. Früher hat man ständig irgendwas zu George W. Bush gemacht. Warum macht man jetzt nichts zu Trump? Hat man sich da bewusst entschieden, praktisch so dieses Tagespolitische stärker mit auszuklammern, weil das momentan halt einfach so, ja, so dieses Bleierne hat, was man ständig hat. Man wird ständig damit konfrontiert. Also willst du vielleicht nicht auch noch irgendwie im Dschungel damit konfrontiert werden? War vielleicht so eine Entscheidung. Aber ja, ich für mein Dafürhalten könnte das durchaus irgendwie mehr frischen Wind vertragen. Zum einen die Moderation vor der Kamera. Sonja Zietlow ist natürlich extrem verwurzelt mit diesem Format und ich will eigentlich auch nicht irgendwie sagen, dass es Jan Köppen nicht verdient hätte, die Sendung weiter zu moderieren. Ich gönne ihm das, wenn er das weitermachen will, das weitermachen kann, aber ehrlicherweise, wenn ich das so jetzt mal davon entkoppel, dass ich ihn eigentlich durchaus sympathisch finde und ich finde, dass er durchaus einen soliden Job macht, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass da eine neue Person diese Bühne betritt und vielleicht der Sonja Zietlow auch ein bisschen mal wieder mehr Paroli bietet, weil ich glaube, die müsste mal wieder ein bisschen stärker herausgefordert werden, damit die auch mal wieder so ein bisschen ihre Comfortzone verlässt, weil ich finde, dass so ihre Art und Weise mir ein bisschen so zu selbstgerecht geworden ist im Auftreten und ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, dass sich da so eine Clique entwickelt hat, ja, also das ist ja auch, ihr Mann ist ja auch der Autor, der arbeitet über so einen langen Zeitraum schon mit Micky Beisenherz zusammen und das ist ja auch ganz normal, dass da irgendwann so blinde Punkte entstehen, die man dann einfach nicht mehr sieht und dass man irgendwie einen gewissen Fokus entwickelt und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen diesen Blick von außen verliert und ich finde, das müssten sie sich wieder stärker erarbeiten, also ich glaube, ich würde das für eine wahnsinnig gute Idee halten, wenn man erstmal dieses Autorenteam breiter aufstellt, also Leute auch nimmt, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen und da vielleicht dann auch mal Sachen sehen und neue Facetten hinzufügen, das würde denen, glaube ich, wahnsinnig gut zu Gesicht stehen und ich glaube, was auch ganz wichtig wäre, ist, dass es ein, zwei Personen gibt, die das Ganze nicht aus Australien heraus betrachten, die selber an der Produktion in Australien nicht beteiligt sind, sondern eben in Deutschland sind und diesen ganzen diese ganze Sicht, die aus Deutschland praktisch auf dieses Format in Australien kommt, das berücksichtigen können. Das fände ich ganz wichtig, weil dann wären ja zum Beispiel, hätten so Sachen, die vielleicht in Australien selbst gar nicht aufgefallen sind, die hätten irgendwie übermittelt werden können nach Australien, sodass man das versucht, irgendwie ein bisschen besser auszutarieren und das ein bisschen besser zur Deckung zu bringen. Ich glaube, das könnte eine sinnvolle Maßnahme sein, ja. Und deswegen, ja, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera würde ich mir einen größeren, würde ich mir eine größere Zirkulation, eine größere Durchbrechung wünschen und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass ein neuer Co-Moderator kommt, ja, zum Beispiel, hey, warum nicht ein Till Reiners oder so?
Ja, das glaube ich jetzt persönlich eher nicht.
Ist jetzt vielleicht nicht realistisch, aber so rein vom Typ, ich mag ihn vom Typ ganz gerne, ich finde, der hat auch sowas, ja, so ein bisschen sowas Provokatives, ne, irgendwie auch sowas, sowas Selbstbewusstes, Auftretendes, irgendwie mag ich das ganz gerne, irgendwie, was er so mitbringt. Also ich glaube, er so jemand könnte einen frischen Wind reinbringen. Oder irgendwie auch Max Giermann, der stärker irgendwie so auch übers Schauspielerische kommt, fände ich vielleicht erfrischend. Und jemand, der wirklich auch nicht so lange an der Produktion beteiligt war, sondern wirklich auch von außen neu reinkommt und ein Stück weit wirklich auch so sein Ding machen kann, um mal tatsächlich auch wirklich diese etablierte Seite, die es in der Produktion gibt, wirklich so ein bisschen herauszufordern stärker und da irgendwie ja, einfach auch ein paar neue Impulse zu setzen, so könnte man es vielleicht sagen. Ja, also ich würde mir da wirklich was wünschen, ob RTL die Richtung einschlägt oder nicht oder ob sie da wirklich dann wieder ihren Stiefel spielen und auf Nummer sicher gehen, ist natürlich grundsätzlich immer zu befürchten, aber vielleicht haben sie da ja doch etwas Mut zur Veränderung.
Ja, oder sie schicken Rebecca Mir einfach hin. Naja, das war's dann die
als
Woche
als neue Moderatorin
wieder.
Für Sonja
ja,
Zietlow, meinst du?
Nee, als Co-Moderatorin. Zwei Frauen Co-Moderator. Sind besser okay. Als ein Mann.
Könnte man so sehen? Dann würde ich mir tatsächlich...
Wenn ich mir jemand aussuchen dürfte, dann würde ich mir die Ex-Grün-Jugendchefin wünschen, Wie heißt sie noch?
Ricarda Lang?
Nee.
Die Ex von der Grünen Jugend.
Grüne Jugend.
Die so viele Provokationen, für so viele genau. Provokationen gesorgt hat. Mit, weiß ich jetzt nicht, ich weiß glaube ich, du meinst diese Blonde, ne?
Ja, die doch mal gesagt hat, ja, wenn Männer irgendwie an Silvester, wenn sie sich die Hand wegböllern, dann können sie weniger Frauen ankrapschen.
Ach so, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie
Jette heißt. Jette Nizat.
Ja, genau.
So jemanden. Könntest du als Co-Moderatorin noch mit dazu nehmen. Hat die nicht auch zuletzt einen neuen Job gesucht, nachdem sie bei der Grünen Jugend irgendwie dann rausgeflogen ist? Männer, die Hand beim Böllern verlieren, müssen zumindest keinen Wehrdienst leisten, war auch so ein Spruch von ihr.
Ah ja, sehr sympathisch, ja. sie wird wahrscheinlich nach einem neuen Job suchen, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob sie da als Chefin der Grünen Jugend so viel verdient hat, dass sie schon ausgesorgt hat, würde ich mal bezweifeln. Und deswegen wird sie wahrscheinlich nach einem neuen Job suchen. Aber die würdest du dir wünschen. Nee, okay, ich kann das verstehen, wenn man das in Erwägung zieht, dass das vielleicht mal auch zwei Frauen moderieren könnten, aber da würde ich mir tatsächlich eher Heise Broger wünschen.
Okay.
Also die ist tatsächlich momentan tatsächlich schon irgendwann mal so, könnte, wenn sie sich weiter so gut entwickelt wie bisher, dann könnte sie irgendwann designierte Nachfolgerin sein, ja.
Genau.
Aber schauen wir mal.
Mal gucken, ob Frau Nizza dann nächstes Jahr einen neuen Job hat. Wir werden sehen. Und ich wünsche
sie bleibt dann ja grün, verstehst du?
Ja. Genau.
Und wir bleiben auch im grünen Bereich. Bis dann. Ciao.